Nicht nur meckern, sondern machen. Wer sich politisch engagiert, hat die Chance, auch etwas zu verändern. So sehen das die beiden Gäste, die heute bei uns im Podcaststudio sind. Kurz vor der Kommunalwahl treffen hier zwei Generationen aufeinander. Der 76-jährige Klaus Krumfuß war jahrzehntelang in der Politik und tritt nun zum ersten Mal nicht wieder zu einer Wahl an. Konstantinos Rosodimos ist 20 und steht als Vorsitzender des Jugendparlaments im Landkreis Hildesheim am Anfang seines politischen Weges. Vielleicht auch in eine große politische Karriere. Gemeinsam sprechen sie mit uns darüber, was vielen Politikern fehlt, über Frust und Verantwortung, Gefahren für die Demokratie und darüber, was die ältere Generation wirklich verbockt hat. Mit mir hier im Studio ist meine Kollegin Ulrike Kors. Mein Name ist Jan Fuhrhoop und das ist Hat's gehört? Thema der Woche mit einem Wahlspezial.
Hat's gehört.
Herr Krumfuß, Sie sind jetzt 76 Jahre alt und haben ja vergangenes Jahr schon angekündigt, dass Sie nicht mehr antreten werden. Jetzt sind wir mittendrin in der heißen Phase des Wahlkampfes, das kann man glaube ich so sagen. Bereuen Sie es jetzt schon so ein bisschen, nicht mehr angetreten? Juckt es Ihnen Fingern? Würden Sie gerne nochmal oder sind Sie noch fein mit der Entscheidung? Jetzt reicht's.
Nein, ich bin total fein mit der Entscheidung. Natürlich ist es so, dass mich das nicht unberührt an mir vorbeigeht, dieser Wahlkampf, der jetzt im Moment läuft, dass man sich darüber Gedanken macht. Und jetzt bin ich mal ganz ehrlich, natürlich habe ich immer noch im Hinterkopf meine Gedanken, was würdest du jetzt machen, welche Schwerpunkte würdest du bilden und alles, was so dazugehört. Ich habe Wahlkämpfe immer sehr, 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 sehr gerne gemacht und gerade so, ich liebe das, den Umgang mit den Menschen, für die Menschen da sein zu können und mal deren Sorgen und Nöte aufgreifen zu können. Und das passiert am besten vor der Haustür.
Da kommen wir ja gleich nochmal zu, weil Ihnen das ja auch tatsächlich einen ganz besonderen Namen eingebracht hat hier im Landkreis. Aber da wollen wir noch nicht vorweggreifen. Lassen Sie uns noch einen kleinen Blick zurückwerfen. Sie sind 1991 in Duingen zum ersten Mal in Gemeinderat und in den Samtgemeinderat gewählt worden. 3 Jahre später das erste Mal in den Kreistag und 1998 sind Sie Landtagsabgeordneter tatsächlich gewesen, immer für die CDU. Müssen wir auch nochmal dazu sagen. Eine wahnsinnig lange Berufspolitikerkarriere liegt hinter Ihnen. Ich glaube, 2017 sind Sie dann nicht mehr eingezogen in den Landtag, wenn ich mich richtig erinnere. Als Sie 1991 von den örtlichen Christdemokraten das erste Mal angeschoben worden sind, haben Sie sich da vorstellen können, jemals so eine Politikerkarriere hinzulegen, auch so eine lange?
Nein, so eine nicht. Natürlich habe ich mich gefreut. Ich wurde ja 86 schon angesprochen, da gab es aber für mich dienstliche Voraussetzungen, die das aus meiner Denke heraus unmöglich gemacht haben.
Ich greife einmal dazwischen, Sie sind Polizeibeamter gewesen, nur für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, nicht wahr?
Ja, ich war Polizeibeamter und das auch sehr gern. Also viele haben ja gedacht, jetzt flüchtet er aus dem Polizeibereich raus, als ich dann in den Landtag gewählt wurde. Das war nicht so. Zurückkommend auf die kommunalpolitische Karriere in Anführungsstrichen. 91 habe ich dann Ja gesagt, weil ich mir in der Zwischenzeit natürlich Gedanken gemacht habe. Dienstlich hatte sich das auch verschoben. Also ich war nicht mehr für Duingen dann vorgesehen, sondern man hatte eine andere Verwendungslinie für mich entdeckt und habe gedacht, was gibt es eigentlich Schöneres, als vor der eigenen Haustür sich um die Probleme kümmern zu können? Ich war immer einer, der auch offen Probleme angesprochen hat und somit dachte ich mir, das ist ja eine gute Möglichkeit, selbst tätig zu werden, nicht immer nur vom Sofa kritisieren, sondern selbst mal etwas machen. Ein Spruch von mir, der mich durch mein Leben begleitet hat, ist Handeln statt Wegschauen. Und habe mit großer Freude dann kandidiert. Aber, das sage ich hier auch mal ganz offen, ich hatte Spätdienst, konnte also nicht in Duing im Rathaus sein und das Ganze abwarten, sondern musste meinen Dienst natürlich machen. Schaffe ich es, reinzukommen und dann, ja, mit welchem Ergebnis? Also nichts wäre mir peinlicher gewesen zu der Zeit, als zu kandidieren und dann es nicht zu schaffen, weil dann freuen sich natürlich alle die es gut mit mir meinen. Und
weihen Sie uns mal ein, wie war denn das erste Wahlergebnis?
Das erste Wahlergebnis, ich habe die Zahlen tatsächlich, das sind Zahlen, die ich nie vergessen werde. Ich habe im Flecken auf Anhieb 316 Stimmen bekommen und auf Samtgemeindeebene 478.
Das ist ein Polster, auf das man aufbauen kann.
Damit hatte ich den zweiten Platz bei den CDU-Kandidaten. Darüber habe ich mich sehr gefreut, dass ich diesen Vertrauensbonus bekommen habe.
Herr Rosodimos, Sie sind jetzt 20 Jahre alt, haben gerade Ihr Abitur gemacht an der Robert-Bosch-Gesamtschule. Glückwunsch noch dazu. Und Sie sind gerade noch aktuell Vorsitzender des Jugendparlaments in Hildesheim. Sie sind vor 4 Jahren, haben Sie erzählt, eingetreten. Jugendparlament, genau, Vorsitzender 2022. Sind Sie Vorsitzender seit 3 Jahren knapp. Ja. In den kommenden Wochen wird ein neues Jugendparlament gewählt. Da werden Sie dann nicht mehr dabei sein, weil Ihr Plan ist, haben Sie im Vorgespräch verraten, zur Bundeswehr zu gehen. Zumindest erstmal für ein Jahr. Aber Sie waren jetzt sehr früh in jungen Jahren, wenn man so will, oder wenn man es jetzt gehört hat, deutlich früher als Herr Krumpfuß, wenn man es von Lebensalter nimmt, aktiv in der Politik, ist ja Politik, Jugendparlament auch, Sie engagieren sich da, interessieren sich dafür. Träumen Sie auch von so einer langen Karriere in der Politik, Berufspolitik oder Kommunalpolitik wie Herr Krumpfuß, oder wie ist bei Ihnen so die Lebensplanung nach diesen Erfahrungen im Jugendparlament?
Also Träume ist eine Sache und dann, finde ich, muss man ein bisschen so aufs gesamte Leben schauen, so ein bisschen. Klar, man bekommt oft gesagt, vielleicht vom Umfeld oder von Freunden, hey, guck dir das vielleicht nochmal an, vielleicht passt das oder vielleicht wärst du dann doch nicht so ganz fehl am Platz, wie du dir es vielleicht jetzt vorstellst. Aber ich finde, so eine Sache kann man nicht im Voraus planen, weil ich finde, in einer gewissen Weise ist das so ein bisschen so ein Charakterspiel, wie hier Krumpfuß das auch gesagt hat. Ne? Da man kann einfach nicht sagen, okay, ich will das jetzt machen, wie man ganz einfach sagen kann, okay, ich will Polizeibeamter werden und dann ist es, sage ich mal, eine Sache von Leistung. Man muss die Kontakte haben, man muss, sage ich mal, so einen gewissen Charakter haben, damit man da eben reinpasst. Ich glaube, da... Ne, ich sehe schon das Nicken, das ist auf jeden Fall so. Und ich finde, so eine Sache muss ein bisschen kommen, so von sich, das muss sich entwickeln. Sei es, wird man von einer lokalen Partei angesprochen, ey, kannst du dir das vielleicht vorstellen? Oder, sagen wir so, selber ein bisschen sich trauen, ins kalte Wasser zu treten. Ich würde erstmal noch nichts von mir aus sagen, yo, ich will das und das alles schaffen und ich will bis dahin im Bundestag sitzen oder sowas. Weil das wäre schon, sag ich mal so, nicht peinlich, aber es wäre schon ein bisschen lustig, wenn es dann doch nicht so wäre.
Wir können es natürlich nicht verhindern, dass jetzt, wenn die Leute den Podcast gehört haben, dass sich 1, 2, 3 Parteien bei Ihnen melden hinterher und sagen, Mensch, der klingt ganz vernünftig, den rufen wir mal an.
Liebend gerne. Also ich sage jetzt nicht, dass ich das pauschal ausschließe, weil... Mir macht Politik unglaublich viel Spaß.
Das wollte ich gerade fragen. Das heißt, das hört sich an, kein fester Plan, aber die letzten 4 Jahre haben Sie zumindest jetzt nicht so abgeschreckt, dass Sie sagen würden, das ist auf keinen Fall was für mich.
Ja, also ich hatte so viel Spaß, mich mit Politik zu befassen. Auch schon vor dem Jugendparlament hatte ich Spaß daran. Und es ist einfach so eine Sache, ich rede gerne darüber, ich diskutiere gerne drüber. Also sehr viele meiner Freunde und meiner Eltern, die wissen schon, wenn ich mit politischen Sachen...
Dann gehen Sie auch gerne auf die Nerven?
Oder? Ja, nicht auf die Nerven. Ich diskutiere vernünftig. Okay. Ich beleidige jetzt nicht oder so. Aber ich bin sehr leidenschaftlich über die Themen, die mir wichtig sind. Und das ist halt so ein Ding, dass du denkst, dass ich mich aktiv so auch als Beruf damit beschäftigen darf. Mhm. So auch diese Ehre, sag ich mal, so haben kann, für Leute einzustehen, die eben halt es nicht im Alltag so zu sehen können. Mhm. Das würde mir unglaublich viel Spaß machen, aber ich würde, sag ich mal so, erstmal den Ball ein bisschen flach halten.
Wenn Sie versuchen, konkret zu werden an den praktischen Erfahrungen der letzten Jahre im Jugendparlament, was haben Sie da Positives mitgenommen? Was hat Ihnen besonders gut gefallen und was hat Sie vielleicht gestört und genervt?
Beides kann man mit demselben Wort sozusagen beantworten, und zwar Demokratie. Einmal zum Positiven, das Miteinander, dass einem bewusst wird, okay, man muss eben halt auch mit Leuten reden, mit denen man nicht auf einer Wellenlinie ist, anhand von politischer Meinungen. Das versteht, sag ich mal so, mit meinen 16 Jahren hat man das eben nicht auf Anhieb so verstehen können, ne? Weil man hat eine Freundesgruppe, die ähnlicher Meinung ist, oder in der Schule werden auch, sag ich mal so, mehr oder weniger ähnliche Meinungen vertreten. Und wenn man dann in so einen Pott reingeschmissen wird, wo gesagt wird, okay, ihr habt diese und diese Sache, die ihr organisieren müsst, kommt man drauf klar. Okay, das finde ich super. Und das zweite Sache, ich würde jetzt nicht negativ als Demokratie als negativ beschreiben, aber sozusagen die eine Sache, dass Sachen dauern. Mhm. es dauert ein bisschen Beine Sachen auf die Beine zu kriegen. So, sowohl erstmal damit zu starten, als auch mittendrin, als auch sie zu Ende zu bringen, als auch dann dafür zu sorgen, dass die halt nicht von den Beinen fallen, die Sachen. Das ist halt so eine Sache, die mich nicht zwangsläufig abschreckt oder so richtig negativ war, aber so wirklich diese Wahrnehmung, okay, man muss ein bisschen Respekt haben und einfach diesen Prozess, sag ich mal, so vertrauen, weil das jetzt nicht die Sache, auf die sozusagen deutsche Demokratie ein bisschen aufbaut. Einen vernünftigen Prozess miteinander aufbauen, um eben halt eine vernünftige Lösung, die auch langfristig gilt, zu schaffen.
Das heißt, man braucht Ausdauer, Geduld auf jeden Fall.
Mehr als Ausdauer, man braucht Willenskraft, man braucht wirklich Unterstützung, mentale, sowohl psychische, physische, man braucht da alles. Aber es ist auch eine Sache, wenn man dafür brennt, dann geht das auch, glaube ich.
Ich glaube, da wird Herr Krumfuß ein Lied von singen können und Ihnen da beipflichten können.
Das glaube ich.
Herr Krumfuß, Sie haben eben gesagt, für Sie gab es eigentlich in dieser Entscheidung, sich politisch zu engagieren, nichts Schöneres als vor Ort, vor der eigenen Haustür, haben Sie, glaube ich, gesagt, sich zu engagieren und den Menschen zu helfen. Das hat Ihnen ja im Landkreis und eigentlich auch darüber hinweg einen ganz besonderen Spitznamen eingebracht, denn man kennt Sie als den Kümmerer. Und was haben Sie immer darunter verstanden, sich als Politiker zu kümmern? Warum und um wen haben Sie sich immer gekümmert und haben das auch so als Ihren Auftrag verstanden?
Ich habe das als meinen Auftrag verstanden, als ich in die Politik ging. Ich muss sagen, für mich gibt es so eine kleine Vorgeschichte, die kommt aus dem Oberallgäu. Ich habe da jemanden kennengelernt, ein Zufallsprodukt, der damals im Bayerischen Landtag war, durch einen Freund, der eine kleine Brauerei führt, bin ich da zu einer Veranstaltung gekommen. Und da war Klaus-Peter Schöppner. Klaus-Peter Schöppner, damals Geschäftsführer bei Emnit, also ein großes Umfrageinstitut. Und Klaus-Peter Schöppner hat gesagt, Politiker müssten endlich mal lernen, den Menschen klarzumachen, dass sie sich um sie kümmern. Und das ist bei mir so haften geblieben, also die ganzen 5, 6 Jahre. Und als dann diese politische Arbeit bei mir anfing, habe ich gesagt, Klaus-Peter Schöppner hat das und das mal gesagt. Und das sehe ich ganz genauso, weil nichts ist wirklich wichtiger, als Menschen Hilfestellung zu geben.
Ja.
Und ich weiß ja nicht, ob wir dann noch auf den Petitionsausschuss zu sprechen kommen, auf meine Arbeit, oder soll ich es vielleicht jetzt schon sagen?
Erzählen Sie ruhig kurz, was Sie da
gemacht haben. Das war etwas, wo mir Christian Wulff ein Riesengeschenk gemacht hat. Mhm. Nach der konstituierenden Sitzung der Fraktion, an dem Abend haben wir uns auf dem Flur getroffen, und hat er gesagt, Klaus, hast du mal Zeit? Kommst du kurz mal rein? Und da hat er gesagt, Klaus, ich habe dich jetzt über Jahre kennengelernt. Du warst im Ausschuss Städtebau und Wohnungswesen und hast da die ganzen Petitionen bearbeitet. Ja, sage ich, Dieter Decker, das war der Sprecher, war der Meinung, ich sei ja Polizeibeamter gewesen, war auch mal bei der Kriminalpolizei einige Zeit und also Kriminalermittlungsdienst, und da hatte man ja natürlich mit Akten zu tun und man gewöhnt sich an, die schneller zu lesen, die sogenannte Querlesen. Das muss man zweimal machen und dann hat man in den meisten Fällen jedenfalls die Schwerpunkte raus. Und ich habe das gern gemacht, dieses Ermitteln, und ich konnte den Bürgern Hilfestellung geben. Und da hatte ich zwei Riesensachen, wo ich Menschen helfen konnte. Ich weiß noch, eine Aussiedlerfamilie aus Polen hatte gebaut mit einem städtischen Bauunternehmen. Den Namen verrate ich nicht, das darf ich alles gar nicht. Das Grundstück gehörte dem Bistum Hildesheim, ein Erbpachtgrundstück. Also ganz schwerwiegende und Dinge, die schiefgelaufen sind. Da gab es Mängel, die wurden nicht anerkannt und so weiter und so fort. Und dann wurde ein bisschen Geld einbehalten und dann doch wieder ein Stück weit bezahlt. Quintessenz, um auf den Punkt zu kommen, habe ich alle eingeladen, an den runden Tisch zu kommen. Dort bei der Familie haben wir uns getroffen und dann habe ich gesagt, so, und jetzt machen wir bitte eine Checkliste. Ich möchte die Liste von Ihnen haben und ich möchte das Schriftstück haben, was Sie daraufhin dieser Familie, die ihre Sorgen hier Ihnen vorgestellt hat, und dann gucke ich mir das an. Und beim ersten Termin meinte jemand, er müsste nicht zu kommen und dann habe ich über das Ministerium eingeladen. Dann war der Geschäftsführer dann auch da. Im Ergebnis ist es so gekommen, dass der Familie wirklich noch Geld zurückgezahlt wurde und sie ein anderes Unternehmen beauftragt hat, diese Mängel zu beseitigen. Und Wulff hatte das mitbekommen, weil aus dem Bereich von Neuenkirchen, jetzt habe ich den Ort genannt, aber das ist ja, ich nenne ja keine Namen und keine Firmen, hatte man ihm das zugetragen. Und so waren es noch zwei Dinge. Dann vor seiner Haustür in Osnabrück lebte er damals noch, war auch ein Fall mit einer alten Eisengießerei. Also Christian Wulff war der Meinung, das könnte ich wohl machen. Der Petitionsausschuss ist 2003 ins Leben gerufen worden. Ich war, da bin ich noch ganz stolz drauf, der Gründungsvorsitzende. Gab es ganz neu. Und dass er mir das ermöglicht hat, ich habe ihm das immer wieder gesagt, Christian, das war wirklich ein Geschenk und für mich eine Lebensaufgabe innerhalb der Politik, da tätig zu sein.
War das aus Ihrer Sicht dann immer wichtig, Sachen zu übernehmen und oder anders gesagt, haben Sie gesagt, ich kümmere mich, das hat schon gereicht? Oder haben Sie auch mal klar gesagt, es wird schwierig werden, wahrscheinlich klappt es nicht? Also auch hier vor Ort in Duing zum Beispiel, ne, wenn es irgendwelche Probleme gab, die Bürger an Sie rangetragen haben. Haben Sie gesagt, ich kümmere mich und das hat dann gereicht? Oder haben Sie immer ganz konkrete Zusagen gemacht, ich setze mich da und dafür ein und das erreichen? Also wie offen sind Sie dann mit den Menschen umgegangen?
Sehr offen, auch wenn es hätte schief gehen können und ich hätte mir Beulen und Schramm geholt. Aber ich denke, man muss den Menschen offen begegnen. Ich habe gesagt, ich sehe da die und die Möglichkeiten, aber ich kann natürlich kein Recht und darf kein Recht beugen. Also nach Recht und Gesetz muss es natürlich sein und gehen. Und dann kam es auf die Themen an, dass ich viele Sachen waren Bausachen, so wie ich es eben in etwa beschrieben habe. Der Landkreis ist ja kreisweit bis auf Hildesheim und Alfeld war ja auch mal so groß, dass die baurechtlich zuständig sind. Das Bauordnungsamt ist beim Landkreis Hildesheim.
Gehört dann auch dazu, so wie Sie Politik machen verstanden haben, Leute enttäuschen zu müssen? Also der offene Umgang, ganz klar zu sagen, das könnt ihr euch auf den Kopf schlagen, das funktioniert sowieso nicht. Das wäre schön, würde ich mir auch wünschen, aber es wird nichts.
Ja, wenn die Überprüfung ergeben hat, dass das rechtlich so in Ordnung ist, dann bin ich natürlich zu den Menschen gegangen und habe das gespiegelt. Also da ist rein rechtlich nichts anderes zu machen. Und ich würde, wenn ich jetzt an Ihrer Stelle wäre, würde ich das und das vielleicht machen. Aber das kann natürlich nur ein Hilfsargument sein. Aber, und da komme ich nochmal gern drauf zurück, die Offenheit, die Ehrlichkeit und dann auch einzugestehen, hier komme ich nicht weiter, weil ich denke, die gehört ganz einfach dazu, wenn man glaubwürdig sein
will. Das ist ja dann manchmal, wo wir gerade vorhin über den heißen Wahlkampf gesprochen haben, gerade im Wahlkampf wird ja oft viel versprochen. Mhm. Aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung, zu viel?
Viel zu viel. Mhm. Und ich würde meine Kolleginnen und Kollegen aus der Politik bitten, genau das sein zu lassen. Mhm. Mir kommt es darauf an, die Nähe zu den Menschen, habe ich vorhin ja beschrieben. Und mir sind Politiker auch schon im Kreistag viel zu weit weg von den Problemen vor Ort, sondern da geht es nur in vielen Fällen um politische Argumente. Mhm. Und das war mir auch wichtig. Bei allen Entscheidungen, die ich getroffen habe oder für die ich mich eingesetzt habe, dass ich immer daran denke, hier steht ein Mensch dahinter, hier steht eine Familie dahinter und hier geht es nicht um politische Erfolge, indem man Dinge tut, die eigentlich gar nicht wirklich weiterführend sind für die, die sich mit dem Problem an mich gewandt haben, sondern da geht es darum, wie kann ich strohfeuerartig jetzt politisch wirken. Mhm. Also das ist etwas, wo ich immer Wert drauf gelegt habe. Nicht die Politik steht im Vordergrund. Ich habe meinen Ausschuss auch so geführt. Und dass das anerkannt wurde von den Ausschussmitgliedern. Wir sind wirklich gut miteinander ausgekommen, haben uns in der Sache immer auseinandergesetzt. Wenn ich merkte, da agiert einer zu politisch, dann habe ich das auch gesagt, dass mir das im Moment nicht so gefällt.
Absolut.
Grün ja. Und Rot hätte sagen können, nee, wir haben da was Eigenes. Nein, die haben sich beide hingestellt, haben gesagt, dass ich die mit der nötigen Neutralität gehandelt hätte. Immer im Sinne des Ausschusses und deshalb würden sie mich gern nochmal da haben.
Mhm. Toll. Herr Russodinus, Herr Krumbus hat ja gerade so ein bisschen geschildert, wie er seine Aufgabe als Politiker auf allen Ebenen, muss man ja tatsächlich sagen, immer verstanden hat. Also dieser Kümmerer, über den wir jetzt schon gesprochen haben. Sie sind ein junger Mensch, sehr politisch aktiver und vor allen Dingen aber auch politisch interessierter Mensch. Aus Ihrer Sicht gibt es zu wenig solche Typen wie Herrn Krumbus, solche Kümmerer, oder braucht es heute vielleicht einen ganz anderen Typus Politiker? Und wenn ja, was für einen?
Also meiner Ansicht nach gibt es doch noch leider schon sehr wenige Leute wie von der Art von Herr Krumbus. Es gibt wenig Leute, besonders in so Spitzenpolitikerpositionen, Menschen, die wirklich nahbar sind. Und jetzt nicht nur nahbar gegenüber jungen Leuten, sondern generell auf alle Schichten der Gesellschaft irgendwie. So, und ich finde den Ansatz von Herrn Krumbus, als er politisch aktiv war und auch jetzt, finde ich sehr, sehr gut, dieses doch noch sehr bodenständige, mir ist meine Aufgabe bewusst, mir ist bewusst, dass ich letztendlich hier reingewählt wurde, so von wegen, ich bin nicht der, der sich zwangsläufig über die Leute hier kümmern muss, nein, das ist meine Aufgabe und ich könnte auch in den nächsten 5 Jahren auch meinen Job loswerden, wenn ich das eben halt nicht gut mache. Das finde ich eine Sache, das leider doch noch ein bisschen zu kurz kommt von sehr vielen Politikern. Sowohl von nahezu allen Parteien merkt man das irgendwie, finde ich. Weil es gibt zu viele Politiker, die meinen, aufgrund ihres Amtes sich automatisch höher stellen zu müssen und automatisch, da sie, sage ich mal so, in ihrem Wahlkreis schon übelst lange aktiv sind, ach ja, das Mandat kriege ich sowieso und wenn nicht, habe ich den Listenplatz. Alles cool. Und dann merkt man auch schon dieses ideologische, parteipolitische immer wieder. Ja. Also das ist mir auch bei manchen Bundestagswahlkämpfen, auch hier in Hildesheim, aufgefallen. Da waren manche Kandidaten, auch so Direktkandidaten, also ob da jetzt ein richtiger Politiker gegenüber von mir steht oder ein laufendes Wahlplakat mit so Parolen, mit so Überschriften einfach, konnte ich zum Teil nicht so einschätzen. Also ich denke mir so, Mir ist Parteipolitik nicht unwichtig, aber ich finde, Persönlichkeit ist bei solchen Sachen sehr, sehr wichtig, sowohl für Kommunalpolitik, für den Ortsrat, bis hin zu Bundestag, wer letztendlich unsere Regierung stellt und so weiter, ist halt übelst wichtig, weil ich will mich halt drauf verlassen können, okay, auch wenn es nicht, wenn er nicht hundertprozentig meine Interessen oder die, es kann auch eine Frau sein, nicht hundertprozentig meine Interessen vertreten kann, dann zumindest aufrecht stehen und dafür zu sorgen, okay, bedenk mal, diese Seite gibt's auch noch. Das ist halt so eine Sache, das fehlt mir so ein bisschen. Und besonders in der Spitzenpolitik, wenn ich leider auf unsere aktuelle Bundesregierung gucke, fehlt das absolut. Und das ist, finde ich, auch einer der Gründe, warum es nicht so gut läuft.
Das heißt, das Motto von Herrn Krumbus, den Mensch, also den Wähler, die Wählerin in den Mittelpunkt der ganzen Arbeit zu stellen und diesen Kontakt dahin zur Basis nicht zu verlieren, das können wir aus Ihrer Sicht den Bundespolitikern angefangen bis runter auch allen, glaube ich, ins Aufgabenbuch nochmal schreiben, ne?
Absolut. Ich finde, Leute vergessen manchmal. Ich habe letztens so eine Serie angeguckt, das ist mehr so eine Satire-Serie gewesen, was in der Ukraine spielt und sehr viel auf dieses Satirische, wie man mit Politik und Menschen eingeht. Und Lustigerweise ist das sogar noch, als Volodymyr Zelensky noch Schauspieler war. Also er ist der Hauptdarsteller in dem Film. Aber da wird eine ziemlich gute Message, finde ich, sozusagen weitergegeben. Und zwar, dass Politiker letztendlich die Diener des Volkes sind. Also das sind ja letztendlich die, die auf die Menschen zugehen wollen, so ey, was kann ich denn für euch denn noch machen? Was kann ich noch machen, was ihr euch wünscht und so weiter? Weil ganz oft, besonders in den Medien, wird es immer so verkauft, als ob wir unter denen stehen sollten, ne? Weil sie haben ja hier ihre guten Gehälter, die kommen ja alle so in Anzug, ne? Dann hat man irgendwie so ein Gefühl, dass man ein bisschen unter denen ist. Auch wenn es nicht bewusst ist. Ich sage jetzt nicht, dass jeder Politiker so denkt. Aber es ist irgendwie dieses nahbare, ey, letztendlich ist mein Job abhängig von euch. Was wollt ihr denn, damit ihr weiterhin zufrieden bleibt? Ohne jetzt abgesehen davon, dass ich weiterhin das Geld von den ganzen Ämtern und so weiter denke. Einfach dieses, was kann ich für euch machen, damit ihr euch in eurem Leben auch um minimale Prozentteile erleichtert fühlt. Das fehlt mir persönlich.
Wie bewerten Sie denn den Zustand der Demokratie in Deutschland und aber auch hier bei uns in der Region? Macht Ihnen da irgendwas Sorgen oder blicken Sie da eigentlich ganz hoffnungsfroh in die Zukunft?
Sowohl als auch mit einer leichten Neigung zu Sorgen machen, anhand dessen, dass man den Zuwachs an, sagen wir so, extremistischen Positionen durchaus auch sehr stark in Hildesheim betrachten kann, also nicht nur in der Stadt Hildesheim, sondern auch in der ganzen Region drumherum betrachten darf, oder kann, Entschuldigung, nicht darf. Und beispielsweise mit dem hohen Wachstum der AfD bei jeglicher Hinsicht, dass eine Partei innerhalb von 9 Jahren von was 11% in 2017 zu 8 Jahren später nun über 20%, und ich glaube, bei den Umfragen kratzen sie sogar manchmal an den 30% und so, dann möchte ich mir gar nicht erst vorstellen, wie es im ländlichen Raum durchaus auch in Westdeutschland aussehen kann, weil ich, soweit ich weiß, ist die AfD sogar offiziell die zweitstärkste Kraft in Westdeutschland mittlerweile, ne? Heißt, es ist nicht nur ein reines ostdeutsches Problem, sage ich jetzt mal, ne? Es ist eine Sache, die man bisher hier noch nicht gespürt hat, aber ich glaube, das kommt noch. Und besonders Sorgen macht mir das, dass die AfD mitunter auch mit den Linken und ein bisschen Grüne so mit die stärksten Parteien sind so bei der Jugend. Sag mal so, bei den Linken und Grünen finde ich es nicht schlimm. Das sind ja letztendlich Parteien, die immer noch den demokratischen Werten entsprechen. Bei der AfD, das ist eine Partei, die eben halt nicht diesen Werten entspricht. Allein schon, dass man über Passdeutsche und Blutsdeutsche unterscheidet in manchen Landesverbänden. Allein schon, dass mehrere Landesverbände rechtsextremistisch erklärt wurden, ist für mich schon aussagekräftig genug. Das passiert nicht eben mal so, weil ein paar Leute was gesagt haben. Dann ist das wirklich ein tiefgründiges Problem. Aber um mal kurz was zu der Jugend zu sagen, dass ich glaube, die AfD war die stärkste Partei bei Jugendlichen bei der letzten Bundestagswahl. Und das bereitet mir so ein bisschen Sorgen, weil wenn man sich den Trend anguckt, dann ist es ganz oft so, dass Europäer in der Tendenz, je älter sie werden, tendieren sie mehr dazu, konservativer zu werden. Also Europäer sind im Vergleich in jungen Jahren eher linksorientiert und dann mit dem Alter entwickeln sie ein eher rechtes Gedankengut. Jetzt nicht so rechts wie die AfD und auch, muss auch nicht wie die CDU
eher,
sein. Aber
konservatives.
Genau, man entwickelt sich in der Richtung. Und wenn jetzt schon Leute, die durchaus 16 sind, wenn man sich Baden-Württemberg oder Brandenburg anguckt, wo die Landtagswahl schon ab 16 ist, sieht, okay, da wählen Leute schon die AfD, dann will ich nicht sehen, wenn sie, sagen wir mal so, wenn diese Partei sich offiziell etablieren kann als eine normale deutsche aktiv-politische Partei und sie irgendwann auch Ämter übernehmen, dann will ich nicht wissen, wie niedrig die Standards für die Demokratie in Deutschland gesetzt werden, sodass irgendwann gesagt wird, ja okay, die AfD kann man nochmal eine Schippe oben drauflegen und dann, ne, weil die AfD, die macht ja noch schon zu wenig. Also darüber mache ich mir Sorgen, dieses aktive Gedankengut, wenn man die Jugend jetzt nicht abholt, was dann in ein paar Jahren, nicht jetzt unmittelbar in 1-2 Jahren, aber was man dann so 10, 15 Jahren alles zu spüren bekommen könnte, darüber mache ich mir Sorgen.
Herr Krumfuß, gehen Sie da mit oder ist das Schwarzmalerei von der nächsten Generation?
Nein, das sehe ich nicht als Schwarzmalerei an. Ich gebe meinem Kollegen zur Rechten recht. Ich denke ähnlich. Und was mir so ein besonderes Zeichen gegeben hat, ich war in Graz an einem Gymnasium eingeladen, Diskussion. Da ging es um Demokratieverständnis, wie informieren sich Schülerinnen und Schüler, die kurz vor dem Abitur standen. Mhm. Also Matura, heißt das Matura, glaube ich, oder so. Und das war schon interessant. Also ich habe ja auch ein Leben als Jugendlicher hinter mir. Und ich habe mich sehr früh für Politik interessiert, ohne da schon dran gedacht zu haben, mal für irgendwas zu kandidieren. Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Aber ich wollte wissen, wie ticken die Parteien, und habe mir die Grundsatzprogramme zuschicken lassen und bin so zur CDU damals gekommen. Aus einem Haus heraus, Opa und Eltern eher Sozialdemokratie zugewandt, war das nicht ganz so einfach, aber ich hatte einen sehr fairen Opa, der mir auch den Fernseher, er hatte den einzigen Fernseher im Haus, nicht abgestellt hat, wenn ich mal Ludwig Erhard oder Adenauer, wenn ich da mal ein bisschen was an Reden aufsaugen wollte. Oder aber auch Wehner. Also ich war damals schon, hatte ich eine gewisse Bandbreite. Ich habe nicht abgestellt, wenn Wehner gesprochen hat. Hat mir nie alles gefallen, aber manche Dinge waren wirklich gut von ihm. Und ebenso Helmut Schmidt, das war ein Typ, der mir unheimlich gefallen hat. Und ich denke, das muss man auch mal klar sagen dürfen. Das habe ich mit der Schulklasse besprochen, natürlich nicht mit deutschen Politikern, sondern mit österreichischen Politikern, und habe gefragt, wie informieren Sie sich? Haben Sie sich mal von der ÖVP, von der SPÖ, von der FPÖ mal etwas zukommen lassen? Das waren so kurz vor diesen Sommergesprächen. Ich sage, und dann würden Sie denn auch bereit sein, in die Sommergespräche hineinzuhören, um wirklich mal zu wissen, was haben die, die dort jetzt sitzen, vor? Und es hat sich nur eine junge Frau gemeldet, da eine Schülerin, die sich etwas zuschicken lassen hat und sich so informiert hat. Und diese Sommergespräche, da hat keiner zugeschaut. Und da habe ich die Frage gestellt, ja, wie wollen Sie denn sich über Demokratie, wo soll das Demokratieverständnis herkommen? Welcher Partei in Österreich trauen Sie am ehesten zu, für die Bürgerinnen und Bürger das Beste tun zu wollen? Da hatten Sie keine Antwort drauf.
Glauben Sie denn, oder die Frage an beiden, auch den, an den jüngeren Herrn Rosodimos, weil es ja jüngere Leute betrifft, diese Entwicklung, ich glaube, das bemerken wir auch bei der Zeitung durchaus, weil wir auch regelmäßig mit Jugendlichen dann in Kontakt sind und mal abfragen, einfach, wie informiert ihr euch so über das lokale Geschehen, über das Weltgeschehen und so weiter. Und tatsächlich ist es natürlich so, dass viele Jugendliche deutlich weniger mit den klassischen Medien wie Tageszeitung, Wochenzeitung zu tun haben, als meinetwegen vor 15, 20 Jahren. So zu der Zeit, in der wir groß geworden sind, über die Eltern, das typisch war, dass jeder eine Zeitung zu Hause hatte, genau. Ne, dass man sich einfach informiert. So, ob man nur alles gut findet oder nicht, aber es gehört irgendwie dazu, dass sich das geändert hat. Das ist ja einfach ein Fakt. Aber ist das einfach eine Zeitgeistentwicklung, an der die Parteien ohnehin nichts ändern können? Oder welche Schuld, wenn Sie jetzt, Herr Rosodimos, sagen, Sie als Jugendlicher in den letzten Jahren das erlebt haben, nun sind Sie aktiv, aber Sie werden sicherlich in Ihrem Umfeld viele in Ihrem Alter kennen, die sagen, die Parteien interessieren mich nicht, warum soll ich das Parteiprogramm lesen, ist mir viel zu umständlich, ich will gar nicht, oder mal gucken, welches Gesicht mir gefällt oder so. Also was haben die Parteien auch versäumt daran, Jugendliche dafür zu begeistern, sich zu interessieren?
Ich finde, das hat was mit dem Thema, was wir vorhin angesprochen haben, mit Nahbarkeit zu tun. Erstens, wenn man ja sich über Parteien in groß und ganz informiert, guckt man auf das Große und Ganze und danach guckt man so auf Lokales und kleine Sachen erstmal. Man guckt, okay, wer ist denn jetzt von den Grünen zum Beispiel? Man kriegt jetzt ja so indirekt mit. Ach ja, bei den Grünen, da war ja dieser Habeck da oder diese Ricarda Lang. Ach ja, bei den Linken, da ist ja der Gysi ganz bekannt und die Reichenegg. Ach ja, bei der CDU, da ist ja Merz Kanzler und so weiter. Ach ja, bei der SPD, okay, wir haben da den Klingbeil, wir haben da Scholz gehabt und so weiter. Und diese Nahbarkeit, das ist erstmal so ein bisschen das Problem. Es gibt wenige Politiker von denen, die ich gerade angesprochen habe, die wirklich aktiv auf Menschen zugehen. Und ich finde, das ist zum Teil, viele gehen auch nicht wirklich mit diesem Zeitgeist, sag ich mal, so wirklich produktiv mit. Also zum Beispiel soziale Medien ist ja die aktuelle Methode, wie sich Jugendliche informieren und wie sie die meisten Geschehnisse oder sag ich mal so andere, verschiedene Meinungen zu Geschehnissen mitkriegen. Und manche Leute machen das durchaus besser. Zum Beispiel, das hat sich auch erwiesen, dass die Linke das wirklich sehr gut gemacht hat bei der Wahl 2025 und damit auch wahrscheinlich sogar den Einzug in den Bundestag damit geschafft hat, ne? Indem sie sich einfach richtig gut verkauft haben und die AfD erst recht, weil die sind da Profis drin mittlerweile, die Medien für sich zu nutzen. Und manch andere Politiker, ich will nicht ständig in diesen Bashing reinkommen, aber zum Beispiel unser aktueller Bundeskanzler ist da eher nicht so drin, weil das wirkt alles sehr gemacht. Das wirkt nicht ansprechbar. Das ist nicht auf Augenhöhe, dass du dieses, ach ja, guck mal, wo ich hingereist bin und wie toll das alles war. Das ist ja nicht das, was Leute anspricht, finde ich zumindest. Und dass junge Leute, also tatsächlich, ich habe nicht so viele Leute in meinem Umfeld, die sagen, ach ja, das interessiert mich alles nicht. Aber auch die Leute, die sich weniger interessieren, das legt ihr daran, weil sie tatsächlich auch oft sagen, ich finde, keine Partei spricht mich wirklich an.
Darf ich kurz dazwischen? Das müsste doch eigentlich schon hier bei uns auf lokaler Ebene losgehen. Also wo kann ich als Politiker oder als Politikerin überhaupt diesen unmittelbaren Kontakt zu jungen Leuten haben? Das ist ja eigentlich vor der eigenen Haustür. Jetzt kommen Sie aus dem Jugendparlament und machen sich da stark vom Jugendparlament des Landkreises. Was ist Ihr Eindruck? Wie ernst nehmen denn die Parteien, die Fraktionen zum Beispiel aus dem Kreistag, ihre Arbeit als Jugendparlament? Also verpassen die da auch schon den Anschluss?
Interessieren die sich
ja für genau, Sie? Ja, genau.
Ein Interesse spürt man schon sehr stark von der einen oder anderen Gruppe, sage ich jetzt mal, und von manchen anderen Ecken der Politik. Ich möchte jetzt nicht direkt allzu direkt damit sein. So direkt will ich jetzt nun auch nicht sein bei Leuten, die mich auch so direkt kennen im Landkreis.
Alles gut.
Aber da merkt man schon auf jeden Fall, okay, wir haben da einen Jugendlichen, der da schön in dem Ausschuss sitzt. Schön. Das war's. Da gibt's aber hingegen andere, die kommen auf einen zu, ey, wie fandest du es denn heute? Fandest du die Themen ansprechbar? Was sagst du zu dem und dem Thema? Ey, hast du vielleicht mal Lust, sich demnächst irgendwie mal so zu treffen und über verschiedene Sachen zu reden, über die man vielleicht zusammen arbeiten kann, so ein bisschen? Und die Politik lässt das auch meistens liegen, weil ich glaube nicht, sie wissen auch nicht genau, wie man das machen sollte, weil ich glaube, denen ist bewusst, naja, der durchschnittliche Politiker ist eben halt, was weiß ich, im Landkreis erst recht so 30, 40, wenn man sich alle Kandidaten von allen gemeinsam
also zusammenrechnet. Also aus ihrem Mund hört sich das ja steinalt an.
Nein, das ist um Himmels Willen nicht alt. Das
muss ich nicht angegriffen fühlen.
Also das ist, so alt werde ich auch irgendwann mal sein, wenn alles gut läuft. Ne? Also alles gut. Es geht aber einfach darum, ich glaube, viele, die wissen nicht, wie sie junge Leute ansprechen, ja. Weil so wie ich es ganz oft höre, so wirklich politisch interessierte Jugend und so aktiv mitgestaltende Jugend ist so eine Sache, das gab es nicht immer in Deutschland. Ne? Das war meistens so eine Seltenheit. Wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern spreche, die in Griechenland groß geworden sind und die mal frage, ey, wie war denn Politik für euch? War es eher so ein, ja, man wusste von den Parteien, man hatte seine Meinung, man ist wählen gegangen, aber das war's. So, ne, mal hat man einen 18-Jährigen auf so Proteste gesehen von Parteien und sowas. Aber das war's dann auch. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch in Deutschland. Ich glaube, die Parteien legen einfach zu wenig Wert drauf, junge Menschen abzuholen, weil das ist irgendwie so eine Sache, die tatsächlich auch meine Eltern mir erzählt haben, von das, was sie in Griechenland mitbekommen haben. Die Partei, die Jugend für sich gewinnen kann, garantiert sich zumindest für die nächsten, und sie die Jugend auch für sich behalten kann, garantiert sich zumindest für die nächsten Jahre ordentlichen Erfolg. Weil das sind die, die dann laut werden, das sind die, die das dann weitertragen und das ist letztendlich auch so gesehen, wenn man sich so 20-jährige Wähler anguckt, so die Nachwuchskräfte für die Zukunft, für die eigene Partei, ne? Also das ist eben halt so ein Ding, was ich sehr schade finde und dass man nicht so einen Wert drauf legt.
Sie haben ja die AfD vorhin angesprochen und den Erfolg in den Umfragen und bei Wahlen. Das ist ja nicht nur bundesweit so und in Ostdeutschland, sondern auch hier in der Region, das haben wir festgestellt, durchaus. Bei der letzten Bundestagswahl war die AfD im Bereich Bokenem, hatte die meisten Zweitstimmen. Jetzt ist da ein Direktkandidat der AfD für die Bürgermeisterwahl in Lammspringe auch das erste Mal. Und es ist eigentlich quer durch den Landkreis damit zu rechnen, dass sie in die Räte kommen und da, wo sie schon sind, wahrscheinlich auch mehr Sitze bekommen. Wie die Lage derzeit aussieht. Und das, wo auch der Landesverband Niedersachsen als gesichert rechtsextremistisch gilt, so wie andere Landesverbände auch, bundesweit, da gibt es so dieses, der Verfassungsschutz hält sich ja mit der offiziellen Aussage bis zur Klärung durch ein Gericht zurück, aber eingestuft war die Bundes-AfD auch schon so. Ist das denn, oder manche sagen, naja, man kann es jetzt ja nicht verhindern, die haben so einen Erfolg, vielleicht gewinnen sie in Sachsen-Anhalt sogar und stellen das erste Mal einen Ministerpräsidenten. Manche sagen, dann sollte man die doch einfach mal ranlassen. Dann lass die doch mal machen, lass sie doch mal regieren und dann werden die sich schon selbst entzaubern und alle merken, die haben auch keine Lösung und dann ist es in ein paar Jahren wieder vorbei, der Spuk. Was halten Sie von dieser These? Halten Sie die für nachvollziehbar oder für brandgefährlich?
Die halte ich für absolut gefährlich, weil durch die Regierungsübernahme verändern sich ja auch Teile der Ministerien. Das heißt also, da kommen Menschen rein, wo die AfD sagt, das sind unsere Leute und wir wechseln jetzt Staatssekretäre, Abteilungsleiter etc. pp. Aus. Und das führt natürlich dazu, dass sie auch in den Ministerien einen total anderen Umgang, mehr möchte ich dazu noch gar nicht sagen, bekommen mit den Themen, die anstehen. Das heißt also, die Denke wird sich von denen, die politisch aktiv sind, über die Ministerien da weiterentwickeln. Ich denke mit großer Sorge an Weimar. Da haben wir auch zunächst gedacht, ach was, die haben wir, sind ja in den 20er-Prozenten, dann knapp über 30. Und dann durch den, dass sie dann durch Bismarck quasi, wurde Hitler eben der führende Mann. Und er hat sofort eins gemacht. Er hat alles das ausgeschaltet im Bereich der Politik, die nicht dem Rechtsextremismus der NSDAP zugesprochen haben, zugewandt waren. Und dann kamen diese viele Dinge dazu. Das wird da auch passieren. Ich möchte jetzt keine Schwarz-Weiß-Malerei machen. Aber wer Macht hat und mit der Macht so umgehen möchte, dass er mehr Macht bekommt, der wird das auch tun und wird auf Dinge kommen, wo wir heute noch gar nicht dran denken.
Wo gibt es denn aber Versäumnisse? Also ich nehme an, Sie würden jetzt auch nicht sagen, das musste zwangsläufig so kommen, sondern es muss ja auch Versäumnisse beziehungsweise die anderen Parteien, die Großen auch Ihre Partei, die CDU, weiß ich lange uneins, ist sich teilweise immer noch uneins. Wie gehen wir denn mit der AfD eigentlich um? In der CSU hat man teilweise versucht, die bessere AfD zu sein, weil sie dachten, na, wir fordern mal da was, die wir auch fordern wollen und dann wählen die uns. Funktioniert nicht, haben wir inzwischen gemerkt, hat sogar Herr Söder verstanden, glaube ich. Also wo gibt es denn auch Versäumnisse vielleicht der CDU und der anderen großen Parteien? Tragen die eine Mitschuld an dem Erstarken der AfD oder ist es so aus Ihrer Sicht, egal was sie gemacht hätten, die Entwicklung wäre so gekommen, vielleicht ein, zwei Jahre später?
Ja, alle die Regierungsverantwortung hatten in den letzten Jahren, damit meine ich jetzt nicht die zurzeit dran sind, aber auch die, nicht nur die, wollte ich sagen, haben es nicht verstanden, die Politik so zu gestalten, indem ich externe, von außen Fachleute da mehr mit hineinnehme. Das müssen nicht immer von der Kostenstruktur Gutachten sein, die in die Millionen gehen, aber es würden viele Menschen, das habe ich auch von zweien gehört, aus der Baubranche, aus der Wohnungsbranche, die mal aus ihrer Sicht geschildert hätten, was passiert eigentlich, wenn wir das nicht fördern, wenn wir das weglassen und dafür Möglichkeiten den Bauherren der Großen, kann man ja schon sagen, der großen Verbandspolitik, bessere Möglichkeiten einräumen. Das hat ja dann auch dazu geführt, dass wir viel zu wenig Sozialwohnungen haben. Das hat die Politik mitverschuldet. Und jetzt komme ich zu dem Hauptargument, was ich immer wieder anwende in dem Fall. Sie haben es nicht verstanden, darauf zu reagieren, indem sie sich, wir waren vorhin dabei, mehr mit den Bürgerinnen und Bürgern beschäftigt hätten. Welche Sorgen und Nöte haben die? Das bedeutet Veranstaltungen vor Ort machen. Politik ist kein Alleinstellungsmerkmal, dass man irgendwo auf dem Podest steht und dann von oben dirigiert, sondern Politik ist das, was ich vorhin erklärt habe, sich um die Sorgen und Nöte der Menschen zu kümmern. Die haben halt schon sehr früh gesagt, also ob das Brücken, Straßen und andere Dinge sind. Und darauf wurde nicht eingegangen. Warum denn jetzt mit diesem Riesenkracher, wo wir ohnehin schon Milliarden ausgeben, jetzt müssen wir wirklich viel Geld in die Hand nehmen, um das zu machen. Hätten wir es über die Jahre gemacht, wäre es viel besser möglich gewesen. Und viele Menschen sagen mir, ich bin ja ehrenamtlich, kümmere mich noch um den Wochenmarkt da in Duingen, und ich höre immer wieder, Politik zu weit weg. Wir verstehen die nicht mehr. Und der Merz, ich kenne den,
ich kenne den ganz lange.
Ecki von Kleden hat mich da mal geparkt bei ihm im Büro.
Bei Herrn Merz?
Ja, da mich Frau, ich hatte da einen Krankenhausaufenthalt, der nicht so angenehm
Ecki
war.
Ecki von Kleden muss man auch für, vielleicht für die Junghörer, die ganz jungen Hörer, die uns zuhören. Hildesheimer CDU-Politiker,
ja, war
Bundestag,
lange.
Bundestag, war da mal Staatsminister, ja,
genau,
bei Frau Merkel,
ja,
und ist jetzt bei Daimler.
Ist jetzt,
aber jetzt bin ich gespannt, was Sie eigentlich sagen wollten über Herrn Merz.
Über Herrn Merz, dass es ein sehr freundlicher Mensch war, wo ich aber das Gefühl hatte, da ist irgendwo eine Blockade. Wenn er empathischer wäre, dann hätten wir viele Probleme, die wir über ihn, wie wir uns über ihn negativ äußern, würde es gar nicht geben. Und dass er einen klasse Job gemacht hat in den ersten Monaten als Neuer, ob es bei Trump war oder sonst wo, das kann man ihm nicht absprechen. Aber er kann es selbst das irgendwie nicht rüberbringen, sondern das kommt dann so von oben. Er ist ja auch ziemlich groß und guckt immer so, Kopf ein bisschen runter. Das sind alles Dinge, die nicht so positiv ankommen bei den Wählerinnen und Wählern. Grundsätzlich muss ich sagen, kluger Kopf. Aber er versteht es nicht, es menschengerecht zu formulieren, dass das also alle verstehen.
Ja, den Eindruck haben viele, glaube ich. Also ich persönlich auch. Neben dem, was man inhaltlich vielleicht auch kritisieren kann, was handwerklich schlecht gemacht ist in der Regierung, muss man auch sagen, dass diese entscheidende Komponente ihm völlig abgeht. Also aus meiner persönlichen Einschätzung. Ja. Aber das können ja andere auch anders sehen.
Ja, genau. Wir haben jetzt in unserem Gespräch ja ganz viel auf die langjährige Karriere von Herrn Krumpfuß geguckt. Wir haben auf die nächste Politikergeneration geguckt, zu der Sie vielleicht eines Tages gehören werden, Herr Rosidimus, das wäre toll. Herr Krumpfuß, wenn Sie jetzt gerade hier auch vielleicht in unserem Gespräch mit dem jungen Kollegen da sitzen und das mal alles Revue passieren lassen, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, da hat unsere Generation Fehler gemacht, da lassen wir jetzt irgendwas zurück. Wir hätten dafür sorgen müssen, dass unsere Gesellschaft, unsere Welt und vielleicht auch unsere Politik für die nächste Generation lebenswerter gemacht hätte?
Ja, also auf jeden Fall hätte es einen anderen Umgang geben müssen mit Jugendparlamenten, mit Senioren, Beiräten, die es ja auch in der Politik gibt. Das darf keine Alibi-Funktion sein, sage ich immer. Ne, dass man sagt, wir haben sowas. Nice to have ist ja schon ein bisschen was. Aber das reicht natürlich nicht aus. Wenn ich ein Jugendparlament habe, dann muss das Jugendparlament auch zu Wort kommen. Das habe ich öffentlich im Landtag gesagt, bei einem Tag der offenen Tür, wo mich ein Jugendparlament besucht hat. Und ich habe die aufgefordert, meldet euch zu Wort. Und wenn ihr der Meinung seid, ihr werdet nicht gehört, dann müsst ihr mal ein bisschen...
Ich erkläre mal kurz, Herr Krumpfuß zieht Herrn Rosidimus wirklich am Ärmel gerade.
Ja, also und das hat Politik wirklich versäumt. Egal, ob kommunalpolitisch in den Städten und Gemeinden oder auf Kreisebene. Ja, man sagt, ja, wir haben Jugendparlament, aber was haben Sie daraus gemacht? Sie haben selbst gesagt, Herr Kollege, dass Sie angesprochen sind, aber nicht von allen. nach so einer Sitzung. Es hätte genau das hätte sein müssen, dass man dem Jugendparlament im Kommunalparlament eine Stimme gibt. Dass man sagt, das war mal eine Idee, die ich hatte. Wir hatten nur leider kein Jugendparlament in Duingen. Bei mir hätte das Jugendparlament zumindest in der Einwohnerfragestunde ein Zeitfenster gegeben, wo die sagen könnten am Ende der Sitzung, ja, also da hätten wir noch Fragen, da sind wir eigentlich der Meinung, das können wir so machen, aber hier hätten wir wirklich ernsthafte Fragen, weil da sind sie so schnell drüber weggegangen, wir wissen eigentlich gar nicht so genau, ob es da vielleicht noch die ein oder andere Lösung hätte geben können. Mhm. Jugendparlament eine Stimme geben.
Ich wollte Sie, Herrn Krumpfuß, jetzt eigentlich gerade noch fragen, ob Sie Tipps für die nächste Politikergeneration haben. Aber das brauche ich gar nicht mehr fragen, weil Sie haben es ja schon deutlich gesagt. Nämlich gesagt, verschafft euch Gehör, meldet euch zu Wort und sagt, was euch umtreibt. Ich würde die Frage aber nochmal anders stellen wollen, und zwar an die nächste Politikergeneration. Was glauben Sie, was die Politiker vor Ihnen für Fehler gemacht haben? Oder anders gefragt, was hätten die besser machen müssen, damit wir heute vielleicht an einem anderen Punkt stehen würden?
Ich finde, in erster Linie hat die Politik viel zu kurzsichtig gehandelt in sehr vielen Sachen. Da gibt es zahlreiche Beispiele, zum Beispiel, ich finde Thema Klimawandel, Klimapolitik viel zu kurzsichtig. Also ich finde sogar schon heftig, dass sehr viele Politiker aktiv sagen, ja okay, was in 10 Jahren kommt, lass erstmal diese 10 Jahre vorüberkommen. Ja, nee, bei den 10 Jahren ist es schon zu spät. Und ich finde es auch schade, dass diese Themen auch jetzt noch zu kurz kommen. Okay, klar, wir haben jetzt komplett andere Themen, ne? Wir haben jetzt Trump als Präsident, wir haben den Iran-Krieg, der da gerade antwortet, wir haben immer noch ein kämpfendes Ukraine seit 4 Jahren, ne? Das ist ja so lange, wie ich im Jugendparlament aktiv bin, wenn man so sehen will, ne?
Aber der Klimawandel macht keine Pause, wäre
genau,
das, ne?
Der macht auf jeden Fall keine Pause, und das sieht man ja auch. Also man muss nur einmal die Woche schauen, da kommt schon eine Reportage von irgendeiner Naturkatastrophe, die auf irgendeine Art und Weise schon auf den Klimawandel zurückzufolgen ist, ne? Und das ist halt so eine Sache, dass entweder man handelt jetzt, man sagt immer, ja okay, Deutschland, was soll denn Deutschland bewirken, ab Punkt, wo die meisten CO2-Ausstoße an Indien, China und die USA liegen. Ja gut, man kann ja nicht immer ein Leben lang sagen, ja nee, du bist schuld und ich mache gar nichts. So funktioniert das nicht. Ich finde sogar, Deutschland könnte da sogar in der EU, innerhalb der EU eine so eine Art Anführerrolle sozusagen aufnehmen, um eben halt diesen grünen Wandel, sag ich mal so, voranzutreiben. Deutschland hätte solche krasse Chancen, da rein zu investieren und da auch so gesehen eine neue Branche in Lebens zu wecken, und dann kommen nochmal neue Jobs, aber ich bin ja nicht der es entscheidet. So.
Vielleicht sind sie später mal.
Vielleicht bin ich später, wer weiß. Aber es ist auf jeden Fall so eine Sache, diese Kurzsichtigkeit, dass man immer nur auf diese kurzfristigen Lösungen guckt, weil man einfach das Problem schnell loshaben will. Ist ja genauso wie beim Fußballtraining, wenn der Trainer sagt, ah, da hast du ja einen Fehler gemacht, ne? So, ja, ja, ich weiß, ich mach das jetzt wieder gut. Nein, man arbeitet dran, und dann langfristig kommen diese Fehler eben halt gar nicht mehr. So, das ist halt so eine Ebene, die mich persönlich gestört hat, und dass man es leider immer noch so ein bisschen sieht, wenn man auch so sieht, dass das Durchschnittsalter im Kabinett von unserer Bundesregierung, was weiß ich, 50 ist oder über 50 auf jeden Fall, zumindest so kommt es mir rüber. Ist nicht böse gemeint, das ist auch bei bestem Willen nicht zu alt, ne? Möchte ich auch immer so sagen. Aber es geht einfach darum, diese Kurzsichtigkeit, das kommt immer wieder viel zu dolle vor, dafür, dass man bedenkt, dass die meisten Politiker das wahrscheinlich sogar nach einer Wahlperiode wahrscheinlich sogar aufhören, und dann haben die eben halt, fühlen sie danach noch ein gutes Leben und sagen sie, ja okay, für mich, bis ich, sag ich mal so, von dieser Welt gehe, in einem hohen Alter hoffentlich, ne, wünsche ich für alle, dann sagen die, okay, die Welt ist ja noch in Ordnung. Aber wenn ich irgendwann dieses Alter erreicht habe, dann ist es schon deutlich schlimmer, und ich will dann gar nicht wissen, wie es dann aussehen sollte, wenn ich irgendwann wirklich auch Kinder zu der Welt setzen sollte, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie es dann aussehen soll in so, keine Ahnung, 10, 20 Jahren. Das ist halt so eine Sache, die ich finde leider bis heute versäumt wird.
Herr Rosodimos, haben Sie vielen Dank. Man merkt, in Ihnen steckt viel Energie.
Dankeschön.
Vielleicht so viel, dass wir in der Politik doch noch in den kommenden Jahren irgendwas von Ihnen hören, sei es auf kommunaler oder Landesebene oder noch höher. Wir sind gespannt. Herr Krumpfuß.
Gut hoffnungsvoll, würde ich sagen.
Herr Krumpfuß, haben Sie vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke Ihnen beiden für das Gespräch. Danke, Ulrike, dass wir das zusammen gemacht haben hier.
Herzlich gerne.
Das war Hatz gehört mit einer Wahlspezialfolge. Danke fürs Zuhören.
Das war das Thema der Woche, ein Podcast von Hatz gehört, der Audiomarke des Medienhauses Gerstenberg. Jeden Samstag neu auf hildesheimer-allgemeine.de und natürlich bei Spotify und Co. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne. Da, wo es geht, lasst ein Like da und drückt die Glocke.